Okay, eine Idee dieser.
Was haben wir uns ausgedacht für die nächsten anderthalb Stunden, etwa 90 Minuten? Wir werden also uns hier zusammensetzen und den Aufschlag machen. Es gibt Leute, die bereits in Brasilien gelebt haben oder schon in Brasilien leben. Es gibt Leute, die sich sehr gut auskennen und genau wissen, was in Brasilien im Alltagsgeschäft passiert. In dieser Sitzung, bei dieser ersten Veranstaltung und Debatte soll es nun um Folgendes gehen. Wir möchten ein wenig in einen Austausch eintreten, unsere Erfahrungen zur Lage in Brasilien auf einen Stand bringen und damit eine Basis schaffen für das, was wir in den nächsten Tagen bis Sonntag vor uns haben. Unsere Gäste auf dem Podium, natürlich seid ihr hinterher auch eingeladen, mit uns ins Gespräch einzusteigen, aber zunächst mal würde ich doch die Kolleginnen und Kollegen auf dem Podium bitten, ihren Beitrag zu leisten, einen Input zu geben. Ich glaube, wir stehen heute vor einer weltweiten Tendenz. Wir können feststellen, dass überall auf der Welt die Gesellschaften auseinanderfallen, dass es Bereiche und Sektoren der Gesellschaft gibt, die nicht mehr miteinander sprechen. In Brasilien ist es so, entweder du bist für die PT oder dagegen, und die Leute, diese beiden Lager sind so tief gespalten, dass man sich kaum mehr darüber unterhalten mag. Vielleicht kannst du ein wenig erzählen, wie es dazu gekommen ist. Wie kommt es dazu, dass das Land so gespalten ist? Du gehörst ja einem Prozess an für Vernetzung und Dialog. Gibt es überhaupt noch Möglichkeiten und ist es noch möglich zu vernetzen und miteinander ins Gespräch einzutreten in der heutigen Lage angesichts der tiefen Spaltung der Gesellschaft? Ich habe hier 8 Knöpfe, da wusste ich jetzt gar nicht, wo ich als erstes raufdrücken sollte. So, ganz herzlichen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Hex hat uns hierher als Gäste eingeladen. Und ich glaube, dass das Thema, was wir heute hier bearbeiten werden, genau das Richtige ist und angesichts der Lage, das ist, was man im Moment machen muss, wenn man über Brasilien spricht. Ich weiß, dass ihr die Nachrichten aus Brasilien anders lest, als viele das tun. Dennoch hängt natürlich die Sichtweise dessen, was in Brasilien geschieht, immer davon ab, wo du selbst stehst, ob du in der Kirche arbeitest, ob du ein unabhängig denkender Bürger bist, eine Einzelperson, ob du an einer Organisation arbeitest. Also ich glaube, dass es für euch alle, so kritisch ihr auch immer seid, nicht leicht ist zu verstehen, was dort geschieht. Uns geht es nicht anders. Man wacht morgens auf und liest schon wieder irgendwelche Nachrichten, sehr negative Nachrichten, immer nur schlechte Nachrichten. Ich habe gerade mit der Kollegin von Amnesty International Schweiz gesprochen und das geht unendlich schnell. In Lichtgeschwindigkeit fliegen uns immer wieder neue Nachrichten um die Ohren. Wer in dieser Zeit mit der Zivilgesellschaft Brasiliens spricht, muss sich zunächst mal klar werden, mit welcher Art oder welchem Teil der Zivilgesellschaft er sich eigentlich befasst. Das heißt, wir müssen zu verstehen versuchen, was dort geschieht, was wir in den letzten Jahren erreicht haben. Ich werde jetzt nicht sagen, dass es in den letzten 14 Jahren war, das wäre vielleicht tendenziös, aber in den letzten 20 Jahren ist uns sehr viel erreicht. Brasilien war zwischenzeitlich die 5. stärkste Volkswirtschaft der Welt. Die Demokratie hat sich durchgesetzt. Auch im Verhalten, in der gesellschaftlichen Kultur gab es demokratische Strukturen. Wir haben alle 2 Jahre zu großen Wahlen aufgerufen. Also immer wieder, dass alle 2 Jahre entweder Kommunal-, Bundes-, Staats- oder Parlamentswahlen auf nationaler Ebene. Ob wir 2018 allerdings wieder wählen, das ist noch mal gar nicht sicher. Da die Institutionen in Brasilien ins Wanken geraten sind und nicht nur die Exekutive betreffen, also die ausführende Gewalt, die Regierungen, auch nicht nur die Legislative, die gesetzgebende Gewalt, also die Parlamentarier, die im Kongress sitzen, von denen ihr wisst, dass tagtäglich mit ihren Abstimmungen, Gesetze rückgängig gemacht werden und Rechte abgebaut, die wir in den letzten 20 Jahren errungen haben, betrifft darüber hinaus natürlich auch noch die Judikative, das heißt die Gerichte, die ständig hinterher sind, die Politiker der Korruption zu überführen. Angesichts dieser Lage, wo alle drei Gewalten in der Krise sind und wo ständig neue Nachrichten aufkommen, müssen wir irgendwie verstehen, wie die Gesellschaft mit diesen Nachrichten umgehen kann. Wir schaffen es momentan nicht, mit der brasilianischen Gesellschaft als solcher oder als Ganze zu sprechen. Da gibt es momentan wenig Dialog. Wir als zivilgesellschaftliche Organisationen in Brasilien, wenn wir mit einem solchen Staat zu tun haben, müssen wir uns dessen bewusst sein, dass die Eliten, die Arbeiter, die Arbeitnehmerschaft, dass man um diesen Staat ständig kämpft. Es ist ein sehr umkämpftes Wesen, der Staat. Es ist überall auf der Welt so, dass die unterschiedlichsten Sektoren und Bereiche der Gesellschaft um die Macht im Staate kämpfen. Darüber hinaus sollten wir uns klar machen, dass die Zivilgesellschaft nicht nur rot oder blau ist, wie bei uns die Parteien bezeichnet werden, also die Roten, die PT, Blau, die Tucanos, die PSDB. Die Zivilgesellschaft zerfällt nicht in Gut und Böse, in Links und Rechts. Was wir heute in der brasilianischen Gesellschaft erleben und erfahren, ist, dass halt um Macht gekämpft wird. Man kämpft immer um die Macht im Staate. Es sind immer unterschiedlichste Akteure, die darum ringen, die Oberhand zu gewinnen. Das sind nicht nur die sozialen Bewegungen, aber ja, im Alltag, selbst im Alltag, jeder mit seinem individuellen Verhalten, aber auch mit den kollektiven Aktionen trägt dazu bei, diesen Kampf um den Staat, dieses Ringen um die Oberhand im Staat und in der öffentlichen Meinung voranzutreiben. Das heißt, die erste Frage, die wir uns stellen müssen, ist folgende: Wie sollen wir mit einer Gesellschaft in Dialog treten, die so segmentiert ist, die so zerbrochen ist und ja, in viele einzelne Kristalle zerfallen ist, und Kristalle haben eine gewisse Härte in der Überzeugung. Wie werden wir mit den Fundamentalisten umgehen, mit den Frauen, Frauen, die für das Recht auf Schwangerschaftsabbruch streiten? Wie sollen wir zwischen diesen und den religiösen Fundamentalisten vermitteln? Wie können wir mit beiden sprechen? Das ist für uns eine harte Lehre, die wir momentan durchlaufen. Also ihr alle, die ihr mit Brasilien verbunden seid, werdet es ebenso schwer haben. Du hast die Frage der Frauenrechte angesprochen, ein ganz entscheidendes Thema. Wir haben in dieser Woche über die sozialen Netzwerke, die sozialen Medien, ganz radikale Protestformen kennengelernt. Jody Butler, als sie im CESC gesprochen hatte, haben dann Leute eine Hexe verbrannt. Also Veronico, du arbeitest ja häufig vor allem zu Frauenfragen, zu den Rechten der Frauen. Vielleicht kannst du ein wenig von deiner Arbeit in Recife berichten. Nimm doch bitte dieses Mikrofon. Ja, guten Abend auch von meiner Seite, Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Runden Tisches. Auch ich danke dafür, an diesem Runden Tisch teilnehmen zu können. Ihr habt mich super empfangen und ich fühle mich schon, ja, auch in der Familie, in der ich mich momentan, von der ich aufgenommen worden bin, fühle ich mich sehr wohl. Ich bin auf der Durchreise, durch euer Land, und wir sind wirklich mit offenen Armen empfangen worden. Dafür herzlichen Dank. Darüber hinaus danke ich dafür, dass ihr uns die Möglichkeit gebt, über die Situation in Brasilien zu sprechen. Wir freuen uns immer, wenn man uns Gehör schenkt, denn in diesen Momenten wird uns klar, dass wir an der kritischen Debatte, am kritischen Diskurs über unsere Gesellschaft sprechen können. Das gibt uns Mut, das macht uns Kraft im Widerstand. Leicht ist das momentan, wie ihr euch denken könnt, nicht, den Mut nicht zu verlieren, die Flinte nicht ins Korn zu schmeißen, die zu werfen. Es geht so schnell, der Abbau der Rechte. Es wird uns so schnell genommen, was wir über jahrelangen Kampf errungen haben. Rechte, die wir eigentlich schon für selbstverständlich hielten, sind heute in Abrede gestellt. Und wir Frauen haben damit natürlich besonders viel zu verlieren. Man bekämpft unsere Frauenrechte. Es gab beispielsweise ein eigenes Staatsministerium für Frauenrechte, schon unter der letzten Regierung Dilma, und dann später im Putsch hat dieses Staatsministerium jede Macht verloren. Heute sitzt eine fundamentalistische, konservative Politikerin da und kümmert sich um Frauenfragen. Es gibt kein eigenes Staatsministerium mehr und die öffentliche Policy gegen Rassismus, gegen Frauenfeindlichkeit, die gibt es nicht mehr. Die demokratischen Strukturen, die demokratischen Institutionen sind bedroht. Wir sind als Frauen heute nicht mehr vertreten. Wir wissen, dass die Legislative, dass auch die Judikative sich zum Büttel des Staatsstreichs gemacht hat. Momentan wird abgestimmt über die Demarkierung der Quilombola-Territorien. Auch dort verlieren wir Rechte. Große Probleme. Wir wissen, oder viele von euch haben das sicherlich mitbekommen, am 17. April 2016 wisst ihr, seither wisst auch ihr, was für ein Parlament wir haben. Alles bricht auseinander. Die demokratischen Institutionen stehen auf dem Prüfstand und wanken. Und wir als Also um jetzt die Frage von Fabian aufzunehmen, der Staatsstreich, den wir erlebt haben, war ein Staatsstreich des Patriarchats. Unter anderem, weil die erste gewählte Staatspräsidentin von einer Regierung weißer alter Männer ersetzt und abgelöst wurde. Das ist ein Staatsstreich des Patriarchats, weil auch die Frauenfeindlichkeit und die Diskriminierung von Frauen genutzt wurden, um Dilma Rousseff abzusetzen. Damit sind wirklich die Gespenster des konservativen, frauenfeindlichen Brasiliens wieder auferstanden. Sie sind wieder aufs Parkett gekommen. Wir wissen, dass sowohl unser Staat auseinanderfällt, auch die Gesellschaft fällt auseinander, auch im Alltag verhalten sich die Männer immer frauenfeindlicher. Es ist, als hätte man die Büchse der Pandora aufgemacht und aus dieser Büchse der Pandora kommen nun allerlei schreckliche Dinge heraus, die in den letzten Jahren versteckt waren. Schamlos wird da gegen uns vorgegangen. Die sexuelle Gewalt nimmt immer weiter zu gegen Frauen. Immer wieder werden auch Aktivistinnen angegriffen und diskriminiert. In bestimmten Situationen sind sie wirklich offener Feindlichkeit und Gewalt ausgesetzt. Die konservativen Kräfte sind aus ihren Gruften herausgestiegen und nutzen in ihrer Strategie auch immer wieder den Kampf gegen die Geschlechterrechte, gegen die Frauenrechte. Fundamentalistische Gedanken, immer wieder kommt auf, dass die feministischen Strömungen in Brasilien einfach Käse sind. Die Konservativen sagen, dass damit ja alle Geschlechter aufgehoben werden, dass die Kinder kein Geschlecht mehr haben sollen oder dass sie frei wählen. All solche Dinge wirft man den Leuten vor. Also man greift wirklich in die Mottenkiste der Argumentation. Und gerade auch Transgender wird immer weiter in Abrede gestellt. Sie werden bedroht. Sie sind Opfer sexueller Gewalt und Verfolgung in unserem Land. Diese konservativen Kräfte, die jetzt wieder aus der Gruft gestiegen sind und haben eigentlich vor, die Debatten zu Rechten, geschlechterspezifischen Rechten schlichtweg zu beenden. Auch in den Schulen wird nicht mehr darüber gesprochen. Wir hatten das in die Lehrpläne eingebaut. Wir hatten im Bereich der schulischen Bildung die Möglichkeit, über sexuelle Orientierung, über Genderfragen zu sprechen. All das ist rausgenommen worden und wird nun in den kommunalen Schulen nicht mehr behandelt, weil die Fundamentalisten das vom Tapet gefegt haben. Man weigert sich, über Genderfragen, über Rechte der Frauen und der LGBT zu sprechen. All diese Rechte sind in Abrede gestellt, all diese Rechte werden zerschlagen und momentan ist es äußerst schwierig, alle Genderfragen und alle Fragen sexueller Orientierung und des Geschlechts zu besprechen. Natürlich nutzen die das auch, um sich an der Macht zu halten, diese Argumente, diese feindlichen Argumente. Tagtäglich passieren Beispiele, die uns zeigen, wie schlimm das Ganze ist. Ich erinnere mich an eine Unterschriftenkampagne, Unterschriftenliste einer rechtsradikalen Organisation, MBL heißt die, die in Brasilien seit 2011 etwa herumvagabundiert, herumgeistet. Die haben eine Unterschriftenliste, eine Unterschriftensammlung durchgeführt. 200.000 Unterschriften wurden gesammelt, um zu verhindern, dass Judith Butler eine Rede am SESC hält in einem Institut in São Paulo. Sie sei die Mutter dieser perversen Ideologie, dieser perversen Gender-Ideologie, so hat man ihr damit unterstellt. Das ist absoluter Nonsens, das ist Blödsinn, was sie da machen. Vor 5 Jahren hätte man drüber gelacht, wenn irgendwer mit solchen Geschichten kommt. Also sowas wird in Brasilien nicht mehr passieren, wir sind doch schon viel weiter. Aber da gibt es einen Wahnsinnsrückschritt, wir sind da wirklich ins Mittelalter zurückgefallen in den letzten Monaten. Und das zeigt uns natürlich aber auch, wie konservativ viele sind, wie viele noch diese uralten Vorurteile in sich tragen, wie schnell das Patriarchat wieder aus der Gruft herauskommt und wie konservativ die Überzeugungen vieler noch sind. Wenn man über Körper spricht, wenn man über Erfahrungen sozialer Bewegungen und Erfahrungen von Menschen spricht, die eben nicht diesem traditionellen Bild entsprechen. Jeden Tag nimmt die Gewalt gegen Frauen und Transgender zu. Das heißt, es wird immer schlimmer, ein wirklich übelster konservativer Rückschlag, ein tiefes Appellieren an Urinstinkte oder Urängste. Eduardo Cunha hat ja sogar gesagt, dieses System, was wir vorher hatten, sei ja heterophob, also nicht homophob, sondern heterophob, gegen alle Heteros gerichtet. Also Leandro, vielleicht kannst du etwas ein wenig erzählen, was du, Leonardo Resende, von der Branchenföderation der Metaller im Dachverband, Gewerkschaftsdachverband KUT. Vielleicht kannst du ein bisschen erzählen. Du kommst ja aus einer Zeit, wo die PT noch an der Macht war. Da bist du politisch herangewachsen. Das war deine Zeit. Da bist du aufgewachsen und politisiert worden. Vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, was passiert ist und was jetzt passiert ist und vor allem, was jetzt in den letzten 18 Monaten geschehen ist, inklusive in den sozialen Medien. Vielleicht könnt ihr, also wie ihr auch, wie diese sozialen Medien auch zur Polarisierung der Gesellschaft beigetragen hat. Ja, guten Abend, ich heiße Leonardo, arbeite bei Ford und bin dort Gewerkschaftsaktivist, gehöre zur Metallarbeitergewerkschaft im ABC, im Industriegürtel um São Paulo. Ich arbeite hauptsächlich innerhalb der Gewerkschaft, das ist meine Tätigkeit, bin aber auch Petista, gehöre also auch der Arbeiterpartei an. Mein Vater hat mich an die Bewegung herangeführt, auch er hat mich immer schon zu Parteiversammlungen mitgenommen und hat mir gesagt, wie wichtig es ist, dass ich politisiert werde, dass ich ein politisches Bewusstsein entwickle. Ich bin dann 2008, mit 18 habe ich angefangen, in der Metallindustrie zu arbeiten und habe damals schon verstanden, was es bedeutet, Metaller in Industriegürtel ABC bei São Paulo zu sein. Ich habe damals begriffen, dass es auch eine Generationenkrise in Brasilien gibt, einen Konflikt zwischen den einzelnen Generationen. Das habe ich im Werk, an der Maschine, am Band erfahren. Die Jüngeren haben, die dann so in den Werk kamen, haben manchmal gar nicht verstanden, was wir über die Jahre erkämpft haben. Die Jugendlichen sind einfach davon ausgegangen, naja, so ein bisschen Trinkwasserspender beispielsweise, das ist doch selbstverständlich. Dass wir uns da früher mit den Werksleitungen geschlagen hatten und darum gestreikt hatten, das war ihnen gar nicht bekannt. Damals, als ich im Werk angefangen hatte, da habe ich meinen Vater manchmal gefragt und habe gesagt, Vater, du hast doch dafür gekämpft, dass ihr mehr Rechte habt, dass die Arbeitsbedingungen besser sind. Und ich habe ihm immer wieder gesagt, du, die wissen da gar nicht, meine Altersgenossen wissen gar nicht, was das war mit den Streiks im Jahr 78, was es bedeutet, eine freie, kämpferische Gewerkschaft zu haben, was es aber auch bedeutet, wenn man gleichgeschaltet wird, wie das in der Diktatur ja geschehen ist. Ich habe das gelernt, weil du mich immer mitgenommen hast zu den Sitzungen, zu den politischen Aktivitäten und Aktionen. Aber die jungen Kollegen, die heute bei Volkswagen angefangen haben oder bei Mercedes oder bei Ford, die wissen das gar nicht. Es ist auch ein Generationenkonflikt. Es ist noch nicht mal ein politischer Konflikt. Die Jugend damals, meine Altersgenossen, die wussten nicht, warum die Situation bei uns besser war als in anderen Firmen. Und irgendwie ist das dann auch im Juni 2013 hochgekommen bei den großen Demonstrationen. Das war nicht ein revolutionärer Akt. Es gibt ja den einen oder anderen, der meint, dass diese Bewegung ja eine Jugendrevolution war. Für mich war das einfach der Ausbruch einer Generationenkrise, eines Konflikts zwischen Generationen. Und ich kann nur soweit diese Demonstrationen bewerten. Ich weiß nicht, das ist jetzt auch ein bisschen selbstkritisch, was ich zu sagen habe. Die Linke ist mit diesem Aufbruch, mit dieser Revolution ist zu viel gesagt, mit dieser Generation, die da auf die Straße ging im Juni 2013, nicht fertig geworden. Wir wussten nicht, wie wir damit umgehen sollten. Und da ist unter anderem diese rechtsradikale Bewegung MBL, von der gerade die Rede war, erstarkt. Ich erinnere mich, dass es damals einige öffentliche Anhörungen gab zu den Problemen, die die Jugend auf die Straße gebracht hatte. Ich bin jetzt zum zweiten Mal Arbeitnehmervertreter bei Ford und in der Gewerkschaft, und als Gewerkschaftsfunktionär muss ich den Jugendlichen, den jungen Kollegen immer wieder ganz genau erklären, was eine Gewerkschaft ist und was eine Partei ist. Es ist ja völlig klar, dass in der Arbeitsgesetzgebung in Brasilien versucht wird, zu verhindern, dass Gewerkschaften stark sind. Wir sind absolut zersplittert. Das liegt an der Gewerkschaftsgesetzgebung. Wenn wir andererseits dann in der Globalisierung, in der Zeit der Globalisierung leben und wenn wir wissen, dass sich das Kapital internationalisiert und globalisiert, müssen wir auch unsere Strukturen globalisieren. Wir arbeiten sehr intensiv mit der IG Metall zusammen, beispielsweise mit der Industriegewerkschaft Metall hier in Deutschland. Wir haben die weltweite Gewerkschaftsstruktur von Industriall geschaffen, also aller Metall-, Elektro-, Stahl- und Chemiearbeiter. Das heißt, wir müssen uns weltweit aufstellen und müssen mit diesem Generationenkonflikt umgehen. Die sozialen Medien funktionieren heute nicht mehr, die Netze funktionieren nicht mehr, sie tragen nicht mehr. Unser vierter Podiumsteilnehmer ist Pater Valdir, arbeitet bei der Gefängnispastoral, Gefängnisseelsorge in Brasilien. Dieses Auseinanderfallen der Gesellschaft, das mündet ja im extremsten Fall im Gefängnis. Also wie viele Leute sind einfach ausgegrenzt und leben heute in Gefängnissen? Du arbeitest seit 8 Jahren in diesem Bereich und kannst uns vielleicht ein wenig erklären, warum diese Gesellschaft so viele Menschen wegsperrt, warum so viele Menschen in Brasilien im Gefängnis sitzen. Das ist ja die Lösung, die viele für die Probleme Brasiliens propagieren, dass alle Bösen oder alle Schlechten, alle Halunken ins Gefängnis, das sei die Lösung. Warum ist das so anders in Brasilien als in anderen Ländern?
Ja, boa noite.
Ja, guten Abend. Ich möchte mich ebenfalls bedanken, wie meine Vorredner, für die Einladung, die hier in diesem Fall von Miserio, von Regina ausgesprochen wurde, auch von Norberto, damit wir hier an diesem runden Tisch sitzen können. Ja, was geschieht in Brasilien? Es wird beispielsweise in Cascavel, Paraná, eine Rebellion konstatiert im Gefängnis. Es gibt bereits 2 Tote. Die Gefängnisse, das ist ein Ort der Rache, der Folter und anderer schlimmer Dinge. Es ist ein höchst selektives System, das ein Profil hat. Derjenige, der lernen möchte und derjenigen, denen es egal ist, die im Gefängnis sind. Den größten Teil der Bevölkerung, die später im Gefängnis landen, sind Halbanalphabeten, haben nicht einmal die Grundschule abgeschlossen. Und der Staat hat Schwierigkeiten oder besser gesagt hat ein Programm, also nicht zu investieren an der Peripherie, dort wo Armut herrscht, da wo es keine Schulen gibt, keine Sanierung, keine Freizeitgestaltung. Und da ist der Staat eben sehr, sehr schnell beim Abstrafen. Es besteht eine Maschinerie des Strafens, unterstützt durch die Judikative in Brasilien, die an der Seite der Regierung diese Unterteilung in eine Klassengesellschaft unterstützt. Es ist notwendig, dass man eine Bevölkerung heranzieht wie Vieh, wie Arbeitstiere, die diesen Stempel aufweisen und die immer im informellen Sektor arbeiten können. Das ist eine Erfordernis der kapitalistischen Welt, in der wir leben. Und von daher ist natürlich, sind die Gefängnisse übervoll. Sehr viel Geld fließt durch dieses System. Und seit dem 1. Januar haben wir beispielsweise einen Fall in Manaus im Amazonas mit regelrechten Massakern. Ebenfalls in Roraima, in Rio Grande do Norte, da sind 140 Menschen umgebracht worden im Gefängnis in den ersten Tagen. In diesem Jahr 2017 sind wir 25 Jahre entfernt von dem großen Massaker in Carandiru, im Gefängnis Carandiru in Paraná und São Paulo 1952 fing das Ganze an. Und zwar, es gibt regelrecht ein Programm in den Gefängnissen, die Rebellion zu züchten. Dieses Gefängnis in Paraná, das heute diese Rebellion verzeichnet, hat in einem Jahr 18 Aufstände verzeichnet, ein nationaler Rekord. Diese nehmen zu und werden unterstützt. Abgesehen von dieser Politik der Privatisierung der Gefängnisse, die vom Präsidenten, vom obersten Gerichtshof, von den Polizeibehörden, von den Parlamentariern und der nicht aufgeklärten Bevölkerung unterstützt werden. Das Gefängnissystem in Brasilien baut natürlich hohe Mauern auf, damit die Gesellschaft keine Einblicke erhält. Wenn es eine Rebellion gibt, dann heißt es, also Gefangene bringen Gefangene um. Aber die Bedingungen, die man geschaffen hat, damit diese Gewaltausbrüche an die Oberfläche kommen, das ist die andere Seite. Zum Beispiel ein Gefängnis, das 140 Gefangene bergen könnte, hat jetzt über 1000. Es sind 45 in einer Zelle. In keiner der Zellen gibt es Wasser, zum Beispiel. Die Bevölkerung in den Gefängnissen in Brasilien ist provisorisch verhaftet. Diejenigen, die für ein oder zwei Jahre im Gefängnis sind, im Nordosten, Sergipe, Amazonas, verzeichnen 80% der Bevölkerung, die abwarten, dass sie äh, ja, dass ihr Fall verhandelt wird. Und viele davon sind natürlich unschuldig. Es gibt sogar eine Agenda gegen die Verhaftung und gegen das ins Gefängnis werfen, dass man erst gar nicht in diese Situation kommt, keinen einzigen Tag. Denn wer einmal dort landet, ist für immer gezeichnet. Und seine Familie, vor allem die Frauen, die sogar eine Leibesvisite über sich ergehen lassen müssen, die sich ganz ausziehen müssen, die sich hinhocken müssen, die Beine auseinander machen müssen, um vom Staat untersucht zu werden. Das ist etwas, das millionenfach in Brasilien Woche für Woche angewandt wird. In der Praxis ist es so, obwohl in der Theorie es nicht zulässig ist. Also dieser Kampf versucht eben genau das zu verhindern. Gefängnisse generieren Gewalt. Und je mehr Gewalt, umso höher die Anzahl der Toten, umso mehr die Gewalt. Ein Teufelskreis. Wir wollen also ein Netzwerk von sozialen Bewegungen, 40, 50 unterschiedliche, vor allem Frauen, schwarze Frauen von überall in Brasilien, die größten Opfer der Situation sind. Denn wenn Frauen schwanger sind und im Gefängnis sind, dann dürfen sie ihr Kind 6 Monate lang behalten. In der Sklavenzeit gab es einmal das Gesetz Lei do Ventre Livre, also das Gesetz des freien Bauches. Aber hier werden die Frauen 6 Monate lang festgehalten. Es ist eine politische Frage. Und wir wollen in dieser aktuellen Situation der Gewalt haben wir eben genau das in der gesamten Gesellschaft, in allen Gefängnissen, diese zunehmende Gewalt. Wir sehen also, dass in diesem Strafvollzug auch wiederum die Frauen diejenigen sind, die die größten Leidtragenden sind. Bevor ich nun dem Publikum das Wort erteile, möchte ich noch auf einige Vorschläge und Gesetzesvorhaben hinweisen, die ebenfalls die Rechte der Frau sehr stark in Frage stellen. Die Kolleginnen von SOS Corpo Recife haben ja darüber geschrieben. Du hast auch in der jetzigen Ausgabe von Brasilicum geschrieben, über die Reform der sozialen Sicherheit. Vielleicht kannst du noch etwas sagen, was das für Folgen hat, vor allem für die Frauen. Ja, das ist sehr wichtig. Und zwar die Reform des Gesundheitssystems und wie die Frauen davon profitieren oder auch nicht. Die Frauen sind 70% als Arbeitnehmerinnen, egal ob als Hausangestellte, als Tagelöhnerin, fliegende Verkäuferin. Wie dem auch sei, im prekären Sektor sind die Frauen die Mehrheit und vor allem die schwarzen Frauen. Unser Gesundheits- und Sozialsystem ist ein beitragsorientiertes System. Man muss also einzahlen, und zwar einen Prozentsatz des Mindestlohns. Die Frauen, vor allem die schwarzen Frauen, sind diejenigen, die die niedrigsten Löhne haben. Die meisten bekommen weniger als einen Mindestlohn. Sie haben also nicht die Möglichkeit, in dieses soziale Sicherheitssystem einzuzahlen. Und demzufolge haben Sie auch keine Möglichkeiten, davon zu profitieren, vor allem wenn Sie älter geworden sind. Von daher unser Kampf von der feministischen Bewegung zusammen mit Bäuerinnen, mit schwarzen Frauen, damit ein solches System inklusiv wird. Beitragsorientiert, ja, aber die Beiträge müssen niedriger gestaltet werden, sodass die Frauen, die im prekären Bereich arbeiten, sich auch beteiligen können. Dafür kämpfen wir seit 1988, weil wir glauben, dass dies ein sehr verabscheuenswertes System ist. Es ist sehr ungerecht, denn jeder, der arbeitet, muss sozial abgesichert sein. Und der größte Teil der Frauen hat keinen Zugang zu dieser sozialen Absicherung. Der Vorschlag der Regierung wird diese Situation noch verschlechtern. Diejenigen, die arbeiten, werden keinen Zugang haben zum Gesundheitssystem, Rentensystem, weil die Beiträge erhöht werden, die Zeit der Beitragszahlung wird verlängert. Das heißt, bis man irgendwann eine Rente bekommen kann, müsste man 49 Jahre offiziell arbeiten und eingezahlt haben. Das heißt in der Praxis, dass es unmöglich ist, die volle Rente zu bekommen. Denn wenn man die Zeit nicht einhält, dann sinkt die Rente. Ich müsste zum Beispiel 20 Jahre länger arbeiten, bis ich in den Ruhestand gehen kann. Und was soll man erst sagen für diejenigen, die im informellen Bereich arbeiten, die große Auszeiten haben, bei denen, in denen sie nicht eingezahlt haben. Das bedeutet, dass ihre Zukunft sehr schwarz aussieht. Dies ist ein Teil der brasilianischen Gesellschaft, der die Ungleichheit sehr stark verschärft. Alte Frauen sind diejenigen, die ihre Familien weiterhin ernähren, die die Wirtschaft der kleinen Städte und Gemeinden stützen. Von daher möchten wir, dass diese Situation des mangelnden sozialen Schutzes, vor allem für die schwarze Bevölkerung, abgeschafft werden muss. Denn ansonsten wird die Ungleichheit sich sehr verstärken und den Frauen sämtliche Autonomie rauben. Es ist eine Reform, in der wir uns oder für die wir uns sehr stark engagiert haben. Die Reform des sozialen Sicherungssystems ist noch nicht genehmigt worden, aber zumindest den Teil, der die prekäre Arbeit betrifft, der wurde bereits genehmigt. Es gab vergangene Woche ein Dekret. Der Präsident hat für die öffentlichen Bediensteten diesen Prozentsatz der Sozialbeiträge von 11% auf 14% erhöht. Natürlich ganz autoritär von oben nach unten. Es gibt keinen Zweifel daran, dass auch der Staatsstreich finanziert wurde von den großen Unternehmen, der Fiesp in São Paulo, der Finanzmarkt hat sich ebenso daran beteiligt und hat auch schon seinen Kandidaten für 2018. Wir sehen immer wieder, dass die arbeitende Bevölkerung leer ausgeht. Wir machen eine Studie mit den Sozialarbeitern in einem Frauengefängnis. Und diese Studie hat gezeigt, dass die Frauen im Gefängnis größtenteils Frauen sind, die im informellen Sektor gearbeitet haben, die keine soziale Sicherheit genießen, die auch keine Unterstützung erhalten, während sie im Gefängnis sind. Ein System, das der Familie einen kleinen Beitrag zuspricht. Also keinen Zugang haben zu diesem System. Das bedeutet natürlich auch für die Kinder, die zu Hause sind, dass sie jeglichen Schutz verlieren. Die Leute in der Gesellschaft sagen, wie? Rechte derjenigen, die im Gefängnis sind, die sollen auch noch soziale Sicherheit genießen. Was soll das? Das zeigt, inwiefern die brasilianische Gesellschaft auseinanderdriftet durch diese konservativen Meinungen gegen Menschenrechte, vor allem bei denen, die im Gefängnis sitzen. Ich bin ganz und so einverstanden mit dem, was hier gesagt worden ist, dass die Gefängnisse selbst das Problem sind, das große soziale Problem, das von oben, von der Regierung selbst unterstützt wird. Die Frauen bezahlen dafür, dass ihre Kinder am Leben bleiben. Sie erleben den Terror und die Verzweiflung Tag für Tag und sehen, wie ihre Kinder selbst irgendwann im Gefängnis landen oder eben im Drogenhandel ihr Geld verdienen. Das ist eine der schwierigsten Wirklichkeiten, die vor allem von den Frauen, den schwarzen Frauen in Brasilien erlebt wird, diese Angst um ihre Kinder. Ja, wir reden nun von der Arbeitswelt. Wir könnten hier auch das Problem der Außenvergabe aufwerfen, den informellen Sektor, die temporäre Arbeit. Aber es gibt auch eine neue Tendenz. Die neoliberalen Vorschläge für die Selbstständigen, für die Autonomen, die für sich arbeiten, wie sie wollen und sich selbst überlassen sind. Leonardo, siehst du diese Tendenz dieser Liberalisierung des Arbeitsmarktes und welche Rolle hat der Streik am 28. April dabei gespielt? Kannst du das vielleicht ein wenig erklären?
Isso me chama muita atenção. Das ist ein Thema, was mich immer wieder umtreibt. Die Tendenz hin zur Industrie 4.0, ob das wirklich zu einer Uberisierung führt, nach dem Modell dieses Fahrdienstes Uber. Auch natürlich sind die Angriffe auf die Arbeitsgesetze ähnlich zu betrachten. Es ist genau die gleiche Geschichte. Brasilien ist kein Industrieland wie Deutschland. Die Regierung Lula hat versucht, die Industrie in Brasilien zu stärken, den sekundären Sektor zu stärken. Und dadurch ist es meines Erachtens, ich weiß nicht, ob die Leute einfach, so Leute wie Thema oder PSDB, die Neoliberalen, die wollen sowas nicht. Die wollen keinen starken Staat Brasilien. Die sind einfach so wütend gewesen darüber und so, ja, ich das sagen. Also momentan kämpfen wir gegen diese ständige Einsatzwechseltätigkeit, gegen die unterbrochenen Schichten, gegen die Uberisierung, das Auseinanderfallen von Arbeitszeit und Lebenszeit, also dieses ständig in Bereitschaft sein. Könnte sein, dass mein Chef mir morgen sagt, Fabio, ich brauche dich jetzt gerade mal nicht. Ich weiß nicht, also diese absolute Flexibilisierung der Arbeitszeit rein nach Bedarf und die Generation Uber, das ist das sogenannte smarte oder intelligente Beschäftigungsverhältnis, so nennt man das ja manchmal. Absolute Flexibilisierung. Wenn ich das mit der Jugend von heute mal in Beziehung setze, dann, also die Leute werden überhaupt keine Zeit mehr haben, kritische Gedanken zu entwickeln. Die werden nicht mehr lesen können, die können nicht Judith Butler lesen, die können nicht zu so einer Veranstaltung hingehen, die können nicht sich einfach mal Zeit nehmen. Die werden die ganze Zeit hinter dem Geld hinterher laufen. Auch diese MBL, diese faschistische Bewegung, die bereits angesprochen wird, das sind protofaschistische Bewegungen, die eigentlich, ja, die sozusagen den Leuten einreden wollen, dass die Reichen das schon verdient haben, so reich zu sein. Die seien ja auch schließlich was Besseres und hätten sich wirklich besonders krumm gemacht. Jemand, der in Brasilien einen einigermaßen anständigen Lohn erhält und der Mittelschicht so zu rechnen ist, da gibt es einige unter den Jugendlichen, die wissen nicht, was Arbeitsgesetzgebung ist. Die wissen nicht, was wir uns erkämpft haben über die Jahre. Die verstehen auch nicht, was die Faschisten momentan bringen. Das sind Leute, die dermaßen in diese Ideologie mit reingezogen worden sind. Denen hat man so das Gehirn gewaschen, dass sie glauben, dass es den Reichen besser geht, weil sie halt mehr geleistet haben. Es gäbe die Möglichkeit, Informationen zu sammeln, auszuwerten, aber diese Informationen, die können die Leute gar nicht mehr verarbeiten, weil sie keine Zeit mehr haben. Sie werden einfach zugemüllt mit Informationen und das macht natürlich die Leute letztlich zu Mitläufern. Die glauben das. Und auch die sozialen Netze, das ist ein rein quantitatives Phänomen. Quantitativ zugemüllt glauben die Leute das irgendwann. Es ist keine qualitative Information. Es geht also nicht um qualitativ hochwertige Argumente, sondern einfach mit dem ständigen Beschuss. Ständig werden die Leute zugemüllt mit neuen Nachrichten. Das ist einfach Quantität. Das ist eine Welle, die über die Menschen hinweg rollt und die ihre Köpfe einfach grundlegend verändert. Wir haben bei Ford doch relativ viele Arbeitnehmer mobilisieren können, bei uns im Betrieb. Von 5 Uhr morgens bis 3 Uhr nachmittags haben wir die Arbeit niedergelegt bei Ford, um gegen diese Aufweichung der Arbeitsgesetzgebung zu kämpfen. Die Fahrergewerkschaft, die Kraftfahrer, wollten wir unterstützen. Damit es ist uns gelungen, das auch mit der Jugend zu machen. Auch die Jugend hat mitgemacht. Sie haben irgendwie begriffen, dass ihnen da was wegschwimmt, dass ihnen die Fälle wegschwimmen, dass sie keine Chancen mehr haben, wenn es so weitergeht. Die haben also doch eine gewisse Identifizierung mit der Gewerkschaft. Das haben wir erreicht. Ich weiß nicht, ob das genau die Frage war. Vielleicht könnte Julia das nochmal ergänzen. Pat, 80 Leute insgesamt in ganz Brasilien, die sich mit diesem Vernetzungsprozess befassen, die daran arbeiten. Wie ist es mit dem Generalstreik und diesen großen Mobilisierungen, die wir in Brasilien immer wieder haben? Und mit der traditionellen Arbeiterbewegung, wie läuft das zusammen? Wie geht das? Wie funktioniert das? Wie kommt man da auf einen gemeinsamen Nenner? Ich glaube, wir lernen aus unseren besten Fehlern. So sagt es jedenfalls eine Freundin von mir immer wieder. Ich glaube, dass wir natürlich auch von unseren größten Erfolgen, aus diesen größten Erfolgen lernen sollten. Heute, wie gesagt, kämpfen wir um die Macht im Staate. Man ringt darum, wer die Überhand gewinnt. Die Informationen bewegen sich mit einer solchen Geschwindigkeit und Masse. Also kaum hast du irgendeine Forderung erhoben, wirst du schon mit ablehnenden Nachrichten und Kurznachrichten überschüttet. Wie schaffen wir es, ein Minimum an sozialer Aktivität, an sozialen Bewegungen aufrechtzuerhalten, wenn uns überall der Boden unter den Füßen weggezogen wird? Wie schaffen wir es, Streiks und Demonstrationen durchzuführen? Ich glaube, dass wir vielleicht mal 2, 3 Schritte zurückgehen sollten und uns einfach mal überlegen sollten, warum wir so viele Leute verloren haben, warum wir nicht mehr vor Ort präsent sind, warum wir ständig nur an die nationale und andere übergeordnete Ebenen denken und das Alltagsgeschäft der Mobilisierung im Kleinen vergessen haben. 70 Organisationen arbeiten am PAD, Vernetzungsprozess von ökumenischen Organisationen, NGOs, Hilfswerken etc. Wir setzen uns sehr intensiv mit dieser Fragestellung auseinander. Das tut weh, wenn man das analysiert und wenn man selbstkritisch hinterfragt, was in den letzten 20 Jahren schiefgegangen ist. Wir haben in den letzten 20 Jahren immer wieder Strategien angewendet, die auf Bundesebene möglichst viel Bohai machen sollten, möglichst viel Wirkung entfalten sollten. Hanauber hat das immer wieder gesagt. Also wir sind einfach so dressiert, dass wir in Brasilien Politik machen wollen, dass wir mit der Bundesregierung verhandeln wollen. Die war ja schließlich zum Teil uns recht nah. Und wir haben dann versucht, dass sie Public Policies anordnen, die wir umsetzen können. Also so viele nationale Pläne für dies und das und jenes, das kann man kaum aufzählen. Die meisten dieser Pläne wurden von uns umgesetzt. Wir haben das vor Ort dann umgesetzt, was die Bundesregierung mit uns ausgehandelt hatte. In der Produktion, im Absatz landwirtschaftlicher Erzeugnisse, Prävention von AIDS und HIV. All diese Geschichten haben wir getan, immer in Zusammenarbeit mit der nationalen, mit der Bundesregierung, haben aber eigentlich den Kontakt zur Basis verloren. Wir haben eben nicht mehr zur Kultur, zur Erziehung, zur Bildung gearbeitet. Wir haben einfach ausgeführt, was die Bundesebene mit uns als Programmplan und was weiß ich vereinbart hatte. Wir sind zu einem ausführenden Organ von der Bundespolitik geworden in den letzten 20 Jahren. Natürlich haben wir tolle Sachen erreicht und ich glaube, dass natürlich auch der Staatsstreich überhaupt erst notwendig war für die rechten und konservativen Kräfte, weil wir so viel erreicht haben. Auf der anderen Seite haben wir jetzt mit den Partnern von Brot für die Welt zusammengesessen und haben festgestellt, dass es zu einer strategischen Verschiebung gekommen ist. Kommen muss. Wir müssen wieder zurück vor Ort, in die kleinen Gruppen, in unsere Stadtteile, in unsere Dörfer, aufs Land, weg von der Bundesebene, mit der wir natürlich viel erreicht haben, aber wir haben die Basis außer Acht gelassen. Bei ihr beispielsweise gibt es Familien, die von Vertreibung bedroht sind. Dort sind wir dabei, vor Ort auf die Straße zu gehen, um zu verhindern, dass in einem kleinen Dorf Leute von ihrem Land vertrieben werden. Also gestern, glaube ich, hat diese Bewegung begonnen. Wir haben eine ökumenische Bewegung zusammengerufen, haben dann wieder mit den einzelnen Kirchen Kontakt aufgenommen und gehen dahin, wo Menschenrechtsverletzungen stattfinden. Da sind Bischöfe, Patres, Diakonissen, Nonnen unterwegs, um sich anzuschauen, was vor Ort geschieht. Wir müssen zurück in die kleinräumigen Bereiche, an die Basis. Und sind zum Beispiel in Pau d'Arc momentan unterwegs, wo es zu einem Todesfall, zu einem Mord, politisch motivierten Mord gekommen ist. Ich habe noch heute mit Tina im Zug darüber gesprochen, dass es in Maraba 10.000 Familien gibt, die von Vertreibung bedroht sind. Das müssen wir wieder machen, da müssen wir wieder ran. Die müssen wir vor Ort betreuen, begleiten, unterstützen. Die großen Streiks, die großen Demonstrationen sind natürlich wichtig, aber das wird nur funktionieren, wenn wir an der Basis wieder arbeiten. Ich glaube, im April ist mit dem Streik nichts erreicht worden. Wir haben schon viel mehr geschafft in der Vergangenheit. Wir lernen es wieder, wir haben es verlernt. Und wir haben auch mit den Streikbewegungen, dem Generalstreik in den letzten Monaten wieder gelernt, dass wir anfangen müssen, wieder an der Basis zu arbeiten, ernsthaft zu arbeiten. Wenn wir das nicht tun, wird sich die Lage dramatisch verschlechtern. Eine der Fragen, die man mir gestellt hat, als ich hier ankam, war, wie sieht es denn aus? Was erwartet euch denn in Brasilien? Ich glaube, es kann nur noch sehr viel schlechter werden, wenn wir es nicht tun, wenn wir nicht zurückgehen an die Basis, wenn wir nicht vor Ort handeln, wenn wir nicht vor Ort tätig werden. Wir brauchen also Alternativen zum Staat, zum Bund in Brasilien. Neue Argumente müssen wir sammeln. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch erforderlich, uns anzuschauen, was in der Politik geschieht. Die Politik setzt den Rahmen für die Gesellschaft. Und was dort momentan geschieht in der brasilianischen Politik, das zeugt doch davon, dass der Kreis sich um uns immer weiter zusammenzieht, dass beispielsweise für die nächsten 20 Jahre die Regierungsausgaben gedeckelt wurden, unter anderem im Bildungsbereich. Padre Valdir, du hast du kennst die Gefängnisse von innen, du weißt, dass Gefängnisse privatisiert werden, privaten Betreibern übergeben werden, dass viele junge Leute im Gefängnis sitzen, die einfach keinen Zugang hatten zu Bildung, zur Arbeit. Wie wird das weitergehen? Wird das weitersehen mit der öffentlichen Daseinsvorsorge? Kann alles, soll alles privatisiert werden? Wir müssen natürlich um den Staat kämpfen, bevor er sich absolut privatisiert und alles der Privatwirtschaft übergibt. Es gibt ja einen Verfassungszusatz, über den letzt abgestimmt wurde. Vielleicht kannst du ein wenig auch dazu berichten. Das wäre die letzte Frage, die ich stellen würde, und dann würde ich die Debatte eröffnen. Die Strafverfolgung. Also wenn das einigermaßen vernünftig laufen würde, dann wäre es nicht so chaotisch, wie es heute ist. Es gibt natürlich Rechte bei uns. Gefängnisinsassen haben, Häftlinge haben ein Recht, zur Schule zu gehen. Auf der anderen Seite gibt es in Gefängnissen keine Unterrichtsräume. Die sind einfach nicht gebaut. Es steht auch drin, dass Häftlinge arbeiten müssen, sollen. Nur 12% haben die Möglichkeit, zur Schule zu gehen, der Gefängnisinsassen. Noch weniger haben die Möglichkeit zu arbeiten, sich dort fortzubilden oder beruflich tätig zu werden. Das heißt, das ist ein großer Teil der Gesellschaft, der absolut ausgeschlossen und einfach nur weggesperrt ist. Die Staatsanwaltschaft ist sich dessen bewusst und auch der Justizrat weiß, dass das brasilianische Gefängnissystem natürlich vom organisierten Verbrechen beherrscht wird. Es gibt zahlreiche Gruppen, die in Brasilien die Macht in den Gefängnissen übernommen haben. Die Leute werden also verhaftet, eingesperrt und müssten eigentlich doch die Grundvoraussetzungen für ihr Überleben in den Gefängnissen haben. Von Toilettenpapier angefangen, über Seife, über Dammbinden und alles, was man sich vorstellen kann. Die Grundlagen eines menschenwürdigen Lebens. Man braucht Platz. Die Leute brauchen einfach eine gewisse Quadratmeterzahl. Ein Staat, der 3.500 Real pro Häftling aufwendet, so jedenfalls wird behauptet. Ich weiß nicht, da ist noch nicht mal Klopapier. Ich weiß nicht, wo das Geld bleibt. Dieses Material wird letztlich dem organisierten Verbrechen, das wird eigentlich vom organisierten Verbrechen von den Mafia-Organisationen in den Gefängnissen organisiert, also von der Rasierklinge bis zur Zahnbürste stammt das alles von der Mafia, weil der Staat es eben nicht schafft, weil die Rechte der Menschen nicht geachtet werden. Organisationen, die die Menschenrechte verteidigen oder den Pflichtverteidiger, den gibt es bei uns eigentlich nicht. Wenn einer von den Gefängnisinsassen einen Anwalt braucht, dann wendet er sich vertrauensvoll an das organisierte Verbrechen. Also entweder du musst mit ihnen gemeinsame Sachen machen oder du wirst im Gefängnis verrotten. Das sind Daten, die landläufig bekannt sind. Das weiß die Staatsanwaltschaft, das weiß die Justiz. Alle wissen in Brasilien, dass die Gefängnisse fest in der Hand des organisierten Verbrechens sind. Und wenn ein Richter gegen jemanden eine Haftstrafe verhängt, weiß er, dass er nur wieder ein neues Mitglied für die Banden des organisierten Verbrechens heranzieht. Kanonenfutter. Also was bedeutet ein Recht? Was bedeutet Recht, ein Gesetz? Was bedeutet das in Brasilien? Justiz, das sind Leute, die nie ein Recht wirklich nutzen konnten, deren Rechte nie anerkannt worden sind, die als Kinder kein Dach über dem Kopf hatten. Das sind immer Leute, die am Rande des Gesetzes standen. Ausgestoßene, Gesetzlose. Und die werden heute dann eingesperrt, weil sie als Arbeitslose keine andere Möglichkeit hatten, zu Geld zu kommen, als zu stehlen beispielsweise. 3.500 Real behauptet der Staat, wende er pro Häftling auf. Das entspricht in etwa dem, was man ausgeben würde, wenn man die Leute in einem Hotel unterbringen würde. Da hätten sie dann alle Produkte der Körperpflege, sie hätten Licht, sie hätten Räume, sie könnten schlafen und sie würden auch noch von den Vollzugsbeamten überwacht. Aber also wenn ich mit den Leuten spreche, auch mit dem obersten Gerichtshof in Brasilien, da reden die sogar davon, dass das Land etwa 12.000 Real aufwendet pro Häftling. Ergebnis des Ganzen ist nur noch immer mehr Gewalt. Da ist doch etwas faul im Staate. Diese Gefängnisinsassen werden immer weiter an den Rand gedrängt und werden natürlich auch sich den kriminellen Organisationen anschließen. Es ist relativ einfach zu sagen, die ganzen Kriminellen sitzen im Gefängnis, außerhalb dessen befindet sich die legale Welt. In Brasilien gibt es, das kommt erschwerend hinzu, mehr als 17% der Gefängnisse sind gemischte Gefängnisse, geschlechtergemischte Gefängnisse. Und wir wissen nicht, manchmal gibt es noch nicht mal einen Bereich, wo der Jugendstrafvollzug durchgeführt würde. Frauen, Männer, alles zusammen eingesperrt. Alle zusammen eingesperrt. Natürlich gibt es dann noch mehr Gewalt im Alltag. Also ich erinnere mich an Situationen, wo, also wenn wir so weitermachen, wenn die Gesellschaft das schlichtweg vergessen will oder einfach die Augen zumacht und die Augen verschließt, die Leute werden einfach weggesperrt. So sagen auch immer wieder viele in der Gesellschaft, die Leute müsst ihr wegsperren. Und die werden dann natürlich nur noch tiefer ins Elend gestürzt. Die sozialen Bewegungen Brasiliens, das ist, die müssen sich dessen auch bewusst sein. Auch die wissen das häufig noch nicht. Entweder arbeiten wir daran, Alternativen zu entwickeln. Deswegen werden wir morgen über die restaurative Justiz sprechen. Und die Konflikte, die in der brasilianischen Gesellschaft da sind, die werden immer weiter verrechtlicht, immer weiter in den Rachen der Judikative getrieben. Wir müssen andere Möglichkeiten finden, die Konflikte in unserer Gesellschaft zu lösen. Konfliktlösungsmodelle, wie sie es beispielsweise in den primitiven Gesellschaften vorhanden waren. Es tut mir leid, dass ich so weit ausholen muss, aber es gibt so viel, was ich hier zu sagen hätte. Es gab so viele Aufstände in Manaus, in Rio Grande do Norte, die Leute, die da bei den Gefängnisrevolten zu Tode gekommen sind. Da handelte es sich meist um kleine Diebstähle. Und dann gibt es auf der anderen Seite, die den Staat bescheißen, wo sie nur können. Da gibt es Bundesstaaten, die dann einfach in den Gefängnissen, in die Gefängnisse vordringen und immer mehr Leute einfach abknallen bei diesen Rebellionen. Auch in São Paulo, wo ich lebe, im Bundesstaat São Paulo. Vor 25 Jahren gab es dort ein Massaker in einem Gefängnis. 114 Millionen Real hat im letzten Monat die Justiz im Bundesstaat gekostet. Und wenn man all diese Kosten, die das verursacht, dieses Justizsystem, das könnte man auch für andere Dinge nutzen. Das sollte man nicht nutzen, um die Polizei weiter zu militarisieren. Eine weitere Frage, die besonders schwerwiegend ist, ist die Kriminalisierung der Drogenkonsumenten, vor allem der Frauen. Also entweder wir gehen das an, die Diskriminierung muss weg, auch der Kleindealer. Und wir müssen natürlich auch ran an die Entmilitarisierung der Polizei. Das ist Rio de Janeiro einer der Faktoren, die zu dieser unendlich weiten Gewalt geführt hat. Also wir dürfen diesen Konflikten nicht ausweichen, den sozialen Konflikten nicht ausweichen und so tun, als könnten wir unsere Probleme mit Gefängnissen lösen. Zum Teil sind auch die sozialen Bewegungen noch nicht bereit, sich mit den sozialen Konflikten auseinanderzusetzen und sagen, ja, wer Verbrechen begeht, der gehört einfach ins Gefängnis. Also weg aus dieser Todesfalle, sonst werden wir unsere Probleme nie lösen. Ich würde gerne die Debatte eröffnen und würde jetzt Deutsch sprechen. Es ist wichtig, dass alle Brasilianerinnen und Brasilianer jetzt ihren Empfänger aufsetzen und ihre Kopfhörer.
Ihr dürft auch gerne auf Deutsch fragen, weil dann müssen Sie sich hier auch die Kopfhörer aufsetzen, wenn ich auf Deutsch spreche. Genau, genau.
Habt ihr Fragen oder Anmerkungen oder Widerspruch oder seid ihr alle erschlagen? Vielleicht sagt ihr wieder kurz euren Namen zuerst und dann eure Frage.
Karl Braungart aus Winnenden. Mich würde interessieren, das Stichwort Militarisierung. Welche Rolle spielt momentan das Militär? Gibt es da, also ich verfolge das in den sozialen Medien, schmeiß da nicht alle Freunde raus, damit ich mal sehen, was die Leute auch reinposten, die ich nicht so mag, aber die drohende Intervention, ist das Fakt oder können Sie was dazu sagen? Nochmal eine Frage. Was machen denn meine Kollegen, die ich auch nicht so gern mag, zum Beispiel Silas Malafaia? Welche Rolle spielen die da eigentlich in dieser ganzen Situation? Eine Bankade von Schelike?
Wir sammeln erst noch ein bisschen, oder? Wo gibt es noch Fragen?
Mein Name ist Fritz Hofmann. Ich arbeite seit langem mit Gewerkschaftskollegen zusammen, die häufig auch Parteimitglieder sind und als Parteileute aktiv sind. Da sind Kollegen dabei, die schon zur Zeit der Militärdiktatur aktiv waren und gekämpft haben und teilweise in den Gefängnissen waren. Und die haben ihr Leben mit solchen Kämpfen verbracht, haben aber auch gelernt, solche Kämpfe können erfolgreich Demokratie hatte sich stabilisiert, habt ihr ausgeführt. Die Lebensbedingungen sind besser geworden, die Situation in den Betrieben ist besser geworden. Wie geht es jetzt jemand, der damit sein Leben verbracht hat, mit Kampf, mit politischer Auseinandersetzung, mit Erfolgen, wenn er jetzt merkt, jetzt gerade wird alles kaputt gemacht. Alles, wofür ich mich eingesetzt habe, wird versucht kaputt zu machen. Die Löhne sinken, die Arbeitslosigkeit steigt, die Rechtlosigkeit steigt, die Gefängnisse werden voller, die Gewalt, die offene Gewalt wird größer. Wie geht es jemand, der sowas miterlebt? Ist es nicht zum Verzweifeln? Kann man da nicht irgendwie sagen, ich weiß nicht mehr weiter, ich alles, war alles umsonst, was ich gemacht habe?
Wollt ihr darauf erstmal eine Antwortrunde machen oder sind noch Fragen im Publikum aktuell? War noch jemand? Ah, okay. Ja. Noch zwei.
Johannes von Core Operation. Ich wollte nur fragen, wie sieht es denn mit unserer Arbeit aus? Wir sind hier eine Menge Vertreter der Hilfsorganisationen, die Brasilien helfen wollen. Ist diese Arbeit vergebens, nachdem wir das gehört haben, was jetzt hier vorne vom Podium kam? Oder sind auch Fortschritte zu verzeichnen? Haben wir eine Chance, uns positiv einzubringen in die brasilianische Gesellschaft? Das ist eine Frage.
So, hier außen noch eine und dann gebe ich, glaube ich, zurück aufs Podium.
Ja, Christian Rosau, ich würde gerne noch mal fragen, steigende Landgewalt, Landkonflikte, zunehmende Rücknahme, Erschwerung von Demarkationen von indigenen Territorien, Quilombola-Territorien, gleichzeitig die verschiedenen PACs, die anstehen, der Angriff der Ruralistas. Vielleicht Julia, vielleicht kannst du da nochmal ein Panorama geben, ein paar Stichworte, wie das zusammenhängt und wogegen wir anzukämpfen haben oder was uns droht. Vielen Dank.
Okay, dann würde ich sagen, starten wir hier auf dem Podium mit den Fragen. Ich will sie jetzt nicht unbedingt zuweisen, aber weil Julia schon eine Frage direkt angetragen bekommen hat, fangen wir vielleicht mit der an. Julia, t'avais aussi que commencer con la última pregunta, como fue.
Julia, möchtest du bitte anfangen, so wie der Redner gebeten hat? Ich hatte gedacht, dass ich einen Kommentar zu der internationalen Solidarität, die erste Frage, die aufgeworfen wurde, abgeben könnte, und zwar die Kooperation von eurer Seite mit Brasilien, ob sie sinnvoll ist oder nicht. Zuerst muss ich sagen, dass das, was heute an der Tagesordnung ist, natürlich auch zurückzuführen ist auf Fortschritte, die im Verlauf der vergangenen Jahre geleistet wurden. Und das hat selbstverständlich auch mit der internationalen Unterstützung zu tun. Das ist völlig außer Zweifel. Das müssen wir anerkennen. Wenn wir öffentliche Politiken hervorrufen können, sie nicht nur formulieren, sondern sie auch umsetzen, wenn wir vor einigen Jahren eine demokratische Regierung vom Volk gewählt haben. Und wenn wir, dann ist das alles und vieles mehr zurückzuführen auf eure Hilfe und Unterstützung für Brasilien. Wir wollen uns also damit befassen, wie wir diese Beziehung in der Kooperation mit anderen Ländern noch stärker vertiefen können. Nicht nur über wirtschaftliche Hilfen, sondern über die Solidarität. Im Juni diesen Jahres waren wir hier und haben ein brasilianisches Experiment hier dargestellt, und zwar Monetarisierung von Menschenrechten in Brasilien. Wir waren in der Schweiz, haben den Weltkirchenrat besucht, waren bei der Menschenrechtskommission der Vereinten Nationen, waren im Außenministerium Deutschlands, waren im Bundestag, und wir sprachen über die Wichtigkeit der Kooperation mit Brasilien. Das war unser einziges Thema, vor allem in den heutigen Tagen, bezogen auf die Rechte, die wir uns erkämpft haben, und zwar auf der Grundlage dieser Kooperation. Das möchte ich ganz klar hier sagen. Das, was Christian gefragt hat, das geht mir sehr unter die Haut, denn wir versuchen, in der Beziehung etwas zu tun. Morgen werden wir im Forum 5 darüber sprechen, und zwar der Verlust der Rechte, der Verlust an Land, an Lebensräumen, die Landpastorale arbeitet zurzeit über eine Erhebung der Verbrechen, die im ländlichen Bereich geschehen, sei es im Kampf, um auf dem eigenen Land zu bleiben oder gegen den Abbau von Erzen und Ähnlichem. Auch der CIMI, der indigenen Missionsrat, also CIMI, hatte bereits festgestellt im vergangenen Jahr, dass schon 65 Verbrechen stattgefunden haben. Und als wir diese internationale Agenda erstellten, war die Zahl bereits doppelt so hoch im Vergleich zu 2016. Das wirft uns also sehr zurück. Es geht uns unter die Haut, wie gesagt. Wir kommen vorwärts. Wir üben Einfluss auf die Gesetzgebung. Wir erstellen Pläne. Aber die Zahl der Toten steigt, so wie der Pater es gesagt hat. Ich werde vielleicht nicht umgebracht, aber ich kann verhaftet werden. Ich lande im Gefängnis. Ich darf nicht in der Öffentlichkeit sprechen. Im Staat Minas Gerais, bei denjenigen, die die Menschenrechte verteidigen, zum Beispiel bezüglich von Journalisten, die auf der Straße sind, haben wir festgestellt, dass sie Schutz genießen müssen, denn sie laufen Gefahr. Sie müssen um ihr Leben fürchten. Auch die Quilombolas, die umgesiedelt werden müssen, damit ihr Leben erhalten wird. Also wir sind wirklich sehr gefragt, und in dem Maße, in dem wir unsere Errungenschaften aufzählen können, müssen wir doch feststellen, auch dass es so und so viel Leben auf der anderen Seite gekostet hat. Ich würde gerne die Frage der Militarisierung beantworten, und zwar inwiefern vielleicht eine Militärintervention im Land ansteht. Also ich glaube, die Militärs haben kein Interesse daran, ein Land, das am Boden liegt, das hochverschuldet ist, zu übernehmen. Es sei denn, sie hätten das Geld, es zu verwalten. Es gibt eine Bewegung, die darüber spricht, bei den sozialen Netzen, aber ich glaube nicht, dass das realistisch ist. Aber in der öffentlichen Sicherheit wohl. Nochmal zurückkommend auf die Gefängnisse. Wir können die Gewalt nur eindämmen mit Hilfe von externen Organisationen, Menschen, die von unseren Problemen sprechen, die darüber berichten. Der ortsansässige Richter in einem kleinen Städtchen im Hinterland schweigt. Niemand spricht darüber. Aber wenn die Medien im Ausland sich diesen Themen annehmen, dann führt es vielleicht dazu, dass die Judikative im Land aktiv wird. Die Massaker im Amazonas. Als die geschahen, haben wir bei der Gefängnispastorale 130 Briefe erhalten, die die Regierung kritisiert haben, die gefordert haben, dass Maßnahmen getroffen werden. Und insofern wurden wir dann auch Bestandteil einer Kommission, die geschaffen wurde mit diesem Ziel. Wenn aber in europäischen Ländern berichtet wird über die Gewalt in Brasilien, dann gibt es eine Reaktion, einen Versuch vielleicht, um diese Gewalt einzudämmen. Die Stimme hier draußen hat also eine große politische Bedeutung. Es wird etwas mehr Respekt herrschen in Brasilien selbst. Der Druck, der ausgeübt wird, der hilft uns sehr. Er macht uns stark. Etwas anderes, das hier gefragt wurde. Die Arbeiten des Sila Malafa. In den Parlamenten der Bundesstaaten und auf Bundesebene haben wir die Vertreter derjenigen, die sehr konservativ sind, die am liebsten mit Gewalt alles lösen würden. Und ich sage auch, dass wir seitens der katholischen Kirche feststellen müssen, dass es solche Fundamentalisten gibt, die absolut konservativ sind. Und wir spüren auch ihren Druck seitens der Gefängnispastorale. Es ist voll mit Leuten, die für die Todesstrafe sind. Wenn jemand stirbt im Gefängnis, dann klatschen sie Beifall. Als Parlamentarier muss man feststellen, dass es auch religiöse Organisationen gibt, die diese Bewegungen unterstützen. Es gibt Verfolgung, regelrechte Verfolgung. Auch regional ausgerichtete Verfolgung, Nordosten beispielsweise. Wir glauben, dass es ein Mangel an Bewusstsein herrscht. Die Gefängnispastorale arbeitet mit dieser Bevölkerung zusammen, die kriminalisiert wird. Aber sie wird eben auch intern unter Druck gesetzt durch diese konservativen Bewegungen der Kirche selbst. Über die Wichtigkeit der internationalen Kooperation und die Unterstützung der Kirche. Ich glaube, das hat also zwei Dimensionen. Das, was in Brasilien heutzutage passiert, das sind Phänomene, die nicht nur in Brasilien vorherrschen. Die Korrelation der Kräfte, die wir feststellen, die Virulenz unserer Eliten, die soziale Ungerechtigkeit, das Ungleichgewicht und eine Elite, die absolut antireformistisch und rechts ausgerichtet ist. Ich glaube, dass dieses Moment des Putsches diese tiefen Strukturen aufdeckt, die in Brasilien vorherrschen, genauso wie in Lateinamerika, genauso wie auf der ganzen Welt. Es handelt sich um eine strukturelle Angelegenheit und wir haben über die gesamte Zeit unseres Kampfes pro Demokratisierung im Staat damit zu kämpfen gehabt. Man muss also eine etwas übergeordnete Lesart dieses Phänomens, das allgegenwärtig ist auf der ganzen Welt, vornehmen. Es sind Phänomene, die die Demokratie übertrumpfen, die sehr konservativ ausgerichtet sind. Die demokratische Krise ist eine weltweite Krise und wir können diese Kräfte, glaube ich, nicht mehr aufhalten. Es ist also eine Aufgabe für uns alle, uns ihnen entgegenzustellen. Aber es ist auch wahr, dass das, was in Brasilien geschieht, eine Reaktion ist, eine konservative Reaktion auf Fortschritte, die, wenn sie vielleicht auch nicht tiefgehend waren, aber wenn sie auch gering waren, so sind sie doch auf sehr große Ungleichgewichte und Widersprüche gestoßen. Daran zweifle ich nicht. Agroökologie, Rassengleichheit und ähnliche Themen. Da hat es Fortschritte gegeben, auch für die indigene Bevölkerung, die Frauen, die Politiken LGBT und so weiter. Das ist alles das Ergebnis von 30 Jahren Arbeit dieser Organisation. Und das ist die Arbeit, die ein wichtiges Modell schaffen konnte, das nicht implementiert werden konnte, in Gänze, aber die Widersprüche in der Gesellschaft sind aufgedeckt worden, vor allem was die Mittelschicht betrifft. Es gibt hier eine sehr konservative Widerstand und das ist die Antwort auf diese Bewegung. Die Mädchen sind sehr aktiv in den sozialen Netzwerken und sie zeigen sich sehr mobilisiert und wir haben auch leichte Antworten zur Verfügung. Also sie sind lebende Beispiele für die bestehenden Widersprüche in dieser Gesellschaft. Und die sind entstanden auf der Grundlage von Organisationen der Zivilgesellschaft, die in der Opposition waren, die Grenzen des Neo-Entwicklungsmodells, das vorgeherrscht hat, in Brasilien aufgezeigt. All das, was man versucht hat umzusetzen. Das Modell hat sich totgelaufen und ist über die Arbeit dieser Organisation an den Pranger gestellt worden. Die Organisation war vielleicht nicht das Beste und nun ja, haben wir also jetzt eine Konjunktur, in denen unsere Gegenspieler sich sehr hart gegen das wenden, was wir geschaffen haben und was wir, wenn auch unzureichend, umgesetzt haben. Und gegen das, was wir auf sozialer Ebene mobilisiert haben, worin unsere Hoffnung bestand. Der Widerstand vor allem der Frauen, die jungen Frauen an den Universitäten, Gleichheit der Geschlechter. Diese demokratische Gleichheit gibt es nur in Brasilien, weil viele Organisationen dafür gearbeitet haben. Ich glaube, dass wir viel zu lernen haben heute, wie Julia gesagt hat. Wir leben einen historischen Augenblick, uns wieder neu aufzustellen seitens der Linke. Wir haben viel zu tun, viel zu bearbeiten an unseren Organisationsformen, an unseren Kämpfen. Wir haben viel gelernt. Alte Praktiken müssen auch wieder neu aufgelegt werden. Strategische Reflexion, politische Bildung, lokale Arbeit, Dialog mit der Gesellschaft. Wir üben Dialog, aber vor allem mit dem Staat. Und heute müssen wir wieder lernen, mit der Gesellschaft in ihrer Pluralität zu reden und in all ihren Facetten in ihrer Polarisierung. Das ist das Moment, das Historische, das wir leben. Aber es ist auch ein Moment, in dem wir wieder zu Kräften kommen können, in unserer Militanz. Wir leben vor allem von unserem militanten Engagement. Denn wir sind auch sehr hart emotional bestraft worden durch diesen Putsch. Wir sind auf der Strecke geblieben. Wir haben eine kritische Auffassung. Wir glauben an den Kampf. Wir können uns aber nicht mobilisieren, denn wir fühlen, dass uns die Hände gebunden sind. Wir sind erstarrt wie der Vogel vor der Schlange. Dennoch, unsere Hoffnung kann nur im organisierten Kampf bestehen, im Dialog, in der Verbindung, der Schaffung von Vernetzungen zwischen uns, denn das ist der einzige Ausweg langfristig, aber er bedarf einer tagtäglichen Arbeit. Ein Kommunikationsnetz, das lokal kämpfen kann, das Visibilität gewinnen kann in den Medien, denn über andere Wege verfügen wir nicht. Also all das wieder aufgreifen, was uns bis hierher gebracht hat, das Neue mit einbeziehen und neue Wege gehen.
Eu gostaria de falar da solidariedade internacional.
Die internationale Solidarität, auch von der soll die Rede sein. Wir haben nicht alles verloren. Noch ist nicht alles verloren. Wir sind in einer Krise. Wir stecken in einer tiefen Krise, in einer tiefgreifenden Krise. Als Gewerkschaftsorganisation, als andere Organisationen, als Strukturen müssten wir, waren jetzt eine Woche unterwegs mit im Rahmen eines Bildungsprogramms, Fortbildungsprogramms der IG Metall, haben dort tolle Leute kennengelernt und wir wissen, dass die Deutschen beispielsweise innerhalb ihrer Unternehmen sehr gut vernetzt sind. Die US-amerikanischen Unternehmen, ich komme ja von Ford, mögen sowas nicht. Die denken, dass Gewerkschaften Kommunisten sind, dass sie gefährlich sind, dass sie schließlich auch sogar im transnationalen Unternehmen Widerstand leisten können, wenn Kapital und Arbeit sich streiten, hat das Kapital Angst vor uns. Ich sehe auch die gute Jugendarbeit der Gewerkschaften in Deutschland, auch das durchaus eine Inspiration und ein Beispiel für uns in Brasilien. Ich habe gesehen und gelesen, dass hier eine Menge im Bereich der Vernetzung schafft. Und ich werde mich jetzt nicht aus dem Fenster stürzen, Fritz, bloß weil ich ziemlich genervt bin von dem, was heute passiert. Ich bin ein junger Mann, meine Frau ist schwanger. Ich werde mich nicht aus dem Fenster stürzen, auch wenn es manchmal den Anschein macht, als wäre alles verloren. Der Neoliberalismus, der schläft nie. Und so wie mein Vater mich einst mitgenommen hat, um diesen Kampf aufzunehmen, werde ich auch meine Kinder mitnehmen. Ich bin Christ, auch bin jetzt nicht gerade kirchlich aktiv und gehe auch nicht mehr in die Gottesdienste momentan, weil ich wenig Zeit habe und weil ich einfach im Bereich der Politik so viel Zeit widme, dass mir keine Zeit für die Kirchen bleibt. Ich bin über Neupfingstler in die Kirche gekommen, über eine neupfingstlerische Kirche. Und als dann in Brasilien diese Dinge begannen, dieses Auseinanderbrechen, diese Polarisierung der Gesellschaft in Brasilien, habe ich mit Brüdern und Schwestern zusammengesessen, die mit mir gemeinsam geweint haben über das, was geschieht. Dennoch gab es immer wieder den einen oder anderen, der mir gesagt hat, du bist ein Kommunist, du gehörst exkommuniziert, deine Bibellektüre, deine Exegese ist falsch, was du machst, ist vom Teufel. Also diese konservativen Strömungen im Christentum, insbesondere die Malafaia und ähnlichen und Konsorten, das sind, die wollen uns das kritische Bewusstsein, das Denken verbieten. In Brasilien sind die konservativen Kräfte nicht nur konservativ, wie ihr das vielleicht irgendwo kennt. Das sind wirkliche, also Marxismus bei Marx, da hat sich jemand damit auseinandergesetzt. Dieser Raymond, der Nachname ist dem Dolmetscher entfallen, ist zwar ein Konservativer, aber der ist zumindest jemand, der nachdenkt. Bei uns sind diese konservativen Kräfte protofaschistische Kräfte oder ja, geradezu Faschisten, wenn man so will, die unterstützen Bolsonaro und solche schrägen Vögel. Deswegen brauchen wir die internationale Solidarität und vielleicht kann ich nur ganz persönlich von mir, ich glaube nicht, dass die Welt untergeht. Ich bin nicht völlig am Ende. Der Kampf, den ihr führt, die ihr 68 auf die Straßen gegangen sind, seit die Anarchisten aus den Streikbewegungen im Jahr 1917, all das sind Dinge, die ich in mir trage, als historisches Vermächtnis, das sie mir mitgegeben haben. Und in der Krise, in der wir heute stecken, da müssen wir auch wieder an diese Dinge ran. Wir müssen uns damit Mut machen, aus der Geschichte heraus. Und das macht den Arbeitnehmerinnen und den Arbeitern in Brasilien auch Mut. Ja, soweit zunächst mal. Also bevor ich jetzt die Runde hier schließe, vielleicht in drei Sätzen das, was ihr in euren Organisationen macht, weil wir vergessen haben, eure Organisationen zu beschreiben, in drei Sätzen. Ich habe schon gehört, das werde manchen wohl sehr schwer fallen, aber drei Sätze, woher kommt ihr eigentlich? Wen repräsentiert ihr hier? Wen vertretet ihr hier? PAD. Processo para articulação. Vernetzungsprozess, o processo de articulação und Dialog unter den ökumenischen Hilfswerken in Brasilien und deren Partnerorganisationen in Brasilien. Seit 1996 gibt es diese Organisation. Die Hilfswerke haben damals ein solches Bündnis angeregt. Es waren damals 7 Hilfswerke aus Holland, aus den Niederlanden, aus Deutschland, aus der Schweiz, die insgesamt 270 Partner in Brasilien hatten. Heute sind es 70 Partner in Brasilien und 3 Hilfswerke, die sich zusammengeschlossen haben. Ich kann da morgen noch ein wenig drüber hinaus gehen und erzählen, warum es so viel weniger geworden sind. Wie dem auch sei, das PAD wurde gegründet, um die Kooperationsbeziehungen nicht nur auf Finanzierung und auf Mittelzuweisung zu beschränken, mit denen man dann vielleicht den armen Ländern auf der Welt helfen möchte, oder den Drittweltländern. Wir wollen halt mit diesem Netz, also Dritte Welt haben wir doch nichts mit zu tun, Dritte Welt gibt es nicht. Wie dem auch sei, es reicht also nicht aus, Gelder zur Verfügung zu stellen. Wir wollten mit PAD ein Netz schaffen, in dem es uns gelingt, diese Beziehungen auch als politisch-inhaltliche Kooperationen zu begreifen, also als wirkliche Kooperation. Verletzung von Menschenrechten ist ein Thema hier in Brasilien, hier wie drüben in Brasilien. Also, das sind die Informationen, die ich euch zu PAD geben kann. Regina von Miserior hat mir heute erzählt, dass in Zimbabwe 3 Brasilianer festgenommen worden sind. Begründung war, die 3 Brasilianer befanden sich in einem Schutzgebiet. Das behauptet zumindest die Polizei. Warum, wissen wir nicht genau. Was für ein Schutzgebiet, wissen wir nicht. Diese Brasilianer sind unsere Partner in diesem alltäglichen Kampf, sind sie unsere Partner, es sind Bruder Rodrigo von der Landpastoral, Kommission Landpastoral, und 2 Freunde, die in der Bewegung der Menschen tätig sind, die von Bergbauprojekten betroffen sind, unter anderem deren Geschäftsführer, also des Komitees der Bergbauopfer. Ich nehme an, dass sie sich in Zimbabwe aufhalten, um dort ein Austauschprogramm durchzuführen, das sich eben gerade mit den Menschenrechtsverletzungen durch Bergbauaktivitäten auseinandersetzt. Andere Gründe für eine Festnahme sehe ich nicht. Also ist ganz sicher, dass sie ins Gefängnis gekommen sind, dass sie verhaftet worden sind, weil sie sich gegen die Aktivitäten der Bergbaukonzerne auflehnen und dazu nach Zimbabwe gereist sind. Wir hoffen, dass wir bald genauere Informationen erhalten und vielleicht können wir ja auch von hier aus tätig werden, irgendetwas tun, um diese 3 Inhaftierten zu unterstützen. Ja, gehen wir weiter. Nächste Organisation in 3 Sätzen. Also, ich gehöre zu SOS Corpo, SOS Körper. Wir sind eine Organisation von Frauen, politisch professionelle politische Arbeit machen wir in Pernambuco. Seit 1971 gibt es uns, aus der Zeit des Kampfs für die Demokratie. Frauen kämpfen für Demokratie, das tun wir bis heute. Ich vertrete die Metallgewerkschaft ABC. Wir sind dem Dachverband CUT angeschlossen und der internationalen Struktur Industrial. Luizinas Lula da Silva ist einer der unseren, auch Metaller aus São Bernardo. Gefängnispastoral, Gefängnisseelsorge, das heißt, wir begleiten Menschen, die im Gefängnis sitzen. Wir nehmen sie an. Wir sind keine Strafverfolgungsseelsorge, wo wir die Leute zur Umkehrung führen wollen und die Leute korrigieren und wieder auf den richtigen Weg bringen. Das, was auf den richtigen Weg zu bringen ist, ist das Strafvollzugswesen in Brasilien, das ist nämlich krank. Es geht uns also darum, dass die Menschen in den Gefängnissen, die Häftlinge, die Möglichkeiten haben, auch noch ihre Bürgerrechte zu leben und in der Gesellschaft als gesellschaftliche Mitglieder der Gesellschaft anerkannt werden. Eine Welt ohne Gefängnisse, das ist für uns entscheidend. Mein Gott ist nicht der Gott der Strafe und des Wegsperrens, sondern der Gott der Liebe, der Brüderlichkeit, der Geschwisterlichkeit, der Barmherzigkeit. Ein Gott, der Menschen annimmt, die gestrauchelt sind. Uns gibt es Rechtsanwälte, Rechtsberatung, eine Gruppe von weiblichen Strafgefangenen, eine Gruppe, die sich mit der mentalen und psychischen Gesundheit und eine andere, die sich mit der körperlichen Gesundheit der Gefängnisinsassen befasst. Es gibt Gruppen und Arbeitsgruppen, die jeweils spezifische Themen wie die Unsichtbaren in den Strafvollzugsanstalten befasst. Ich lade die Gesellschaft immer wieder neu ein. Wir laden die Gesellschaft ein, damit die Gewalt in den Strafvollzugsanstalten beendet wird. Das ist unser Traum. Das ist unser großer Traum. Ich sage euch, dass wir dafür zur Rechenschaft gezogen werden. So wie wir zur Rechenschaft gezogen werden bis heute für die Vernichtung der Indigenen, für die Sklaverei. Wie können wir als brasilianische Gesellschaft es heute hinnehmen, dass Menschen weggeschlossen, gequält und besser behandelt werden als Hunde oder Rinder? Überall auf der Welt stehen die Tierschützer auf, da es sich bei uns aber um eine Wegwerfgeneration, um arme Menschen handelt, die weggesperrt werden, schert sich die Gesellschaft keinen Dreck darum. Man wird uns eines Tages zur Rechnung ziehen dafür, dass unsere Brüder und Schwestern in Käfigen weggesperrt werden, unter Umständen, die selbst nach dem Tierschutzrecht verboten wären. Ja, mein Vorschlag wäre, dass wir jetzt zum Schluss kommen. Wir haben lange hier gesessen. Viele Menschen haben Fragen gestellt. Viele haben auch ein Interesse, sich noch einmal mit den Teilnehmern auszutauschen, informell auszutauschen. Herzlichen Dank, dass ihr zu uns gekommen seid und mit uns das erste Podium gestaltet habt. Ganz herzlichen Dank auch an die Dolmetscher, die uns das Verstehen erleichtern.
Einige von euch sind sehr spät gekommen und haben das Abendessen verpasst. Wenn ich richtig informiert bin, gibt es für diejenigen drüben noch irgendwas Hingestelltes zum Essen, dass ihr nicht verhungern müsst. Und nochmal die Ansage an alles, liegt eine Liste drüben aus, wo man seine Getränke bitte einträgt, die man heute Abend trinkt und am Ende dann auch in die Kasse zurück das Geld legt am Sonntag oder Samstagabend. Und die Almute winkt mir schon, die Kopfhörer bitte alle da hinten zurück in die Kiste. Also kein Kopfhörer und keine angedockte Station soll den Raum verlassen. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Es war ein schweres Podium, es ist ein schweres Thema, was wir haben. Ich hoffe, dass ihr das jetzt trotzdem von euch erstmal abfallen lassen könnt und dass es schöne Gespräche und Begegnungen gibt. Bis morgen früh um 8 Uhr wird Frühstück sein und um 9 Uhr beginnen wir hier mit dem Programm. Schönen Abend.